du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Ein Teenager aus Obwalden reist nach Korea, um seine leiblichen Großeltern zu finden. Die Suche konfrontiert ihn mit den Abgründen koreanischer Adoptionspraktiken und mit der Frage, wer wirklich Familie ist. 1% Familie. Ein Beitrag von Manuela Engist, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Zitat: Joshua, woher kommst du? Das frage ich mich auch, aber ich habe keine Antwort darauf. Niemand sagt etwas, als der Teenager, der im Anzug am großen Tisch sitzt, zu weinen beginnt. Er hatte lange versucht, die Tränen zurückzuhalten, es war ihm an seinem verkrampften Gesicht anzusehen, den zusammengepressten Lippen, den Händen, die nervös über seine Augen fuhren. Joshua Wirsch ist 17 Jahre alt und sitzt im April 2025 in einem stickigen Büro, weit weg von zu Hause. Neben ihm seine Mutter Ilona. Vor ihnen Mitarbeiterinnen eines ehemaligen Waisenhauses. Ilona Wirsch legt ihrem Sohn die Hand auf die Schulter. Sein Kopf ist gesenkt, sein schlanker Körper bebt. Er ist einfach sehr enttäuscht, sagt sie. Die beiden sind in Joshuas Schulferien nach Südkorea gereist. Er sucht nach seinen Großeltern. Seit dem Ende des Koreakriegs 1953 wurden schätzungsweise mehr als 200.000 Kinder aus Südkorea ins Ausland vermittelt. Mehr als aus jedem anderen Land der Welt. Etwa 1.200 von ihnen kamen in die Schweiz. Ilona Wirsch war eines von diesen Kindern. Doch nicht alle Verfahren verliefen rechtmäßig. Eine Untersuchung der ZHAW zeigte 2023, dass bei internationalen Adoptionen in die Schweiz wiederholt gegen geltendes Recht verstoßen wurde, auch bei Kindern aus Südkorea. Die südkoreanische Wahrheits- und Versöhnungskommission kam 2 Jahre später ebenfalls zum Schluss, dass internationale Adoptionen zwischen 1964 und 1999 systematisch Menschenrechte verletzten. Als Folge entzog die Regierung privaten Agenturen die Zuständigkeit für Adoptionen. Für Joshua ändern diese Reformen an diesem Apriltag jedoch nichts. Die Hitze drückt schwer, als Joshua Wirsch und seine Mutter das ehemalige Waisenhaus verlassen. In ihren Rucksäcken sind alle Dokumente, die Joshua auf seiner Suche bisher gesammelt hat. Die Dolmetscherin steht schweigend neben den beiden. Sie hatte am Tisch ihr Gesicht abgewendet, als Joshua weinte. Der Teenager hatte gehofft, Einblick in Dokumente von früher zu erhalten. Doch der Chef blieb stur. Das sei nicht erlaubt zum Schutz der anderen Menschen, die darin genannt seien. Nun entschuldigt sich die Dolmetscherin dafür, dass ihnen niemand helfen konnte. Ich schäme mich, dass ihnen dies alles widerfahren ist, sagt sie und schaut Ilona Wirsch an. Ihre Geschichte ist unsere schmerzhafte koreanische Vergangenheit. Joshua sagt nichts. Er schultert seinen Rucksack, in dem hunderte von Seiten liegen. Aber heute weiß er nicht mehr als am Morgen. Sie verabschieden sich, die Mutter fragt: Wohin jetzt? Sie wirkt auf einmal verloren. Ob sie tatsächlich hier, in Jinhae-gu an der Südküste Koreas, geboren ist, weiß sie nicht. Der Ort löst keine Erinnerungen aus bei der 61-jährigen Frau. Südkorea schien lange aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Sie war 4 Jahre alt, als sie von einem Ehepaar aus Freiburg adoptiert wurde. Die ersten 2 Monate musste sie mit anderen adoptierten Kindern aus Südkorea in Quarantäne verbringen. Wer Koreanisch sprach, wurde geschlagen. An diese Schmerzen erinnert sie sich heute noch. Ihre Herkunft wurde ihr ausgetrieben und tauchte erst später vereinzelt wieder auf. Im Geruch des Meeres in den ersten Familienferien auf Sardinien oder im Geschmack von Kimchi. Doch Joshua sucht nicht nach Erinnerungen. Er sucht nach Menschen. Beim Laufen tippt er Nachrichten in sein Handy. Wir treffen uns mit Seonghi Lee, Ilona. Ich glaube, er holt uns beim Hotel ab. Wer ist das schon wieder? Ein Cousin dritten Grades. Wobei, eigentlich deiner. Komm einfach mit. Für Joshua ist Seonghi Lee eine neue Spur, für seine Mutter bloß ein weiterer Name. Joshua trottet die Straße hinunter, tippt weiter Nachrichten in die Messenger-App, die sie in koreanische Zeichen umwandelt. Seine Mutter läuft ihm hinterher. So sind die Reisen in Südkorea immer verlaufen. Der Sohn voraus, die Mutter hinterher. Es ist seine Suche, nicht ihre. Doch die Spur, der Faden, dem er folgt, führt über sie. Zitat: Joshua, bist du in zwei Kulturen aufgewachsen? Ganz klar. Ich habe das Glück, meine leiblichen Eltern zu kennen und dadurch eine Identität zu haben. Zwar voller Löcher wie ein Emmentaler, aber immerhin etwas. Deshalb ist es für mich einfacher, in zwei Kulturen zu Hause zu sein. Ein Heimatgefühl basiert nicht nur auf der DNA. Meine Mutter fühlt sich mehr in der Schweiz zu Hause. Zugehörigkeit wird durch Erziehung, Erfahrung und die Gesellschaft geprägt, in der man aufwächst. Als Kind kann man sein Umfeld nicht frei wählen. Es wird einem aufgezwungen. Wie viel Zeit und Geld darf man investieren in die Suche nach der Herkunft? Wenn ein Enkel nach den Wurzeln der Großeltern sucht, fehlt ein Zwischenschritt. Die Leerstelle gibt Joshua keine Ruhe. Wie viel Hoffnung darf ein Teenager haben, seine Großeltern zu finden, die vielleicht längst tot sind? Zumindest in seinen Träumen begegnete er ihnen bereits. Manchmal nehmen sie ihn freudig in die Arme. Manchmal verschränken sie die Arme. Leere und Traurigkeit. Joshua war 14 Jahre alt, als er anfing, nach ihnen zu suchen. Mittlerweile ist er bereits zum 6. Mal in Südkorea. Das erste Mal reiste er im Herbst 2022 hin, ebenfalls in Begleitung seiner Mutter, später auch mit seinem Vater, der Schweizer ist. Joshuas asiatische Herkunft ist nicht zu übersehen, und sie blieb nicht unkommentiert. Vor allem nicht im 5300 Seelendorf Sachseln im Kanton Obwalden. In der Schule wurde er der Asiate genannt. Solche Kommentare hätten ihn verunsichert, sagt er. Ich fühle eine Leere und eine Traurigkeit. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, dann weiß ich die Antwort nicht. Das macht mich fertig. Auf seinen Korea-Reisen habe er plötzlich Neid gefühlt. Neid auf die Menschen, die ganz selbstverständlich zu dieser Gesellschaft gehören. Junge Menschen, die Koreanisch sprechen und wissen, wie man sich beim Hairstylisten die neue Frisur eines K-Pop-Stars bestellt. Die im Restaurant die Karte lesen können und die Schärfe von Yukai Jang und Teokboki vertragen. Menschen, die wissen, woher sie kommen. Zu Beginn seiner Suche schrieb Joshua dem Kinderhilfswerk Terre des Hommes, das die Auslandsadoptionen in der Schweiz abwickelte. 2 Monate später reiste er mit seiner Mutter nach Lausanne, um ihre Papiere abzuholen. Dort erfuhr er vom Verein Dongari, der in den 1990er Jahren für Adoptierte aus Korea gegründet wurde, nachdem eine Adoptierte Suizid begangen hatte. So fing sein Korea-Project an. Von seinem Kinderzimmer aus begann er, am anderen Ende der Welt seine Großeltern zu suchen. Er kontaktierte Medien, TV-Stationen und Politikerinnen. Er machte einen Professor ausfindig, der zum Thema forscht, und schrieb ihm mehr als 200 Mails. In Korea organisierte er Fernseh- und Radioauftritte. Er verteilte Flugblätter und überredete seine Mutter, DNA-Proben abzugeben. 3 Monate später wurde ihr per Mail mitgeteilt, es gebe keinen Treffer. Getestet wurde allerdings nur auf Eltern, nicht auf weitere Verwandte. Doch Joshua gibt nicht auf. Seine Mutter spricht inzwischen von Ferien in Afrika, von Orten, die nichts mit Korea zu tun haben. Diese Reise soll die letzte sein für sie. Sie sagt es immer wieder. Joshua ignoriert das. Die Suche nach seinen Großeltern beginnt bei seiner Mutter und endet vielleicht auch bei ihr. Zitat: Joshua, kannst du dir vorstellen, in Korea zu leben? Vielleicht temporär. Korea ist ein sehr trauriges Land, so eine hohe Suizidrate. In Seoul wohnst du im Hochhaus, kennst nicht einmal deinen Nachbarn. Du arbeitest, bis du stirbst, kämpfst ständig um deine Stellung. Viele Junge wollen nur raus. Ich kann mir nicht vorstellen, in Südkorea zu leben und fühle mich dort dennoch zu einem gewissen Teil zu Hause. Heimat und Fremde sind für ihn der gleiche Ort. Er kennt koreanische Fernsehserien, verfolgt die Politik des Landes, war mehrmals dort. Trotzdem braucht er bei fast jedem Gespräch eine Übersetzung. Vor dem Hotel in Jinhaegu fährt ein dunkles Auto vor. Ein Mann im Anzug und mit Sonnenbrille steigt aus. Es ist Seonghee Lee, ein Cousin dritten Grades von Ilona Würsch. So zumindest bezeichnet Joshua den Koreaner, der ihm verlegen die Hand reicht. Bereits im Herbst 2024 haben sich die beiden getroffen, als Joshua mit seinem Vater in Südkorea war. Annyeonghaseyo, begrüßen sie ihn. Guten Tag. Sie steigen ins Auto. 0,53% DNA teilen Ilona Wirsch und Seong-hee Lee, ihr erster Blutmatch. Zum ersten Mal scheint der Faden sichtbar zu werden, dem Joshua folgt. In der Hoffnung auf einen Zufallstreffer hatte Joshua seine Mutter überredet, ihre DNA auch bei internationalen Anbietern einzureichen. Daraus entstanden mehr als 1000 Treffer, wenn auch meist sehr tiefprozentige. Dennoch schrieb Joshua jede einzelne Person im Namen seiner Mutter an, so auch Seong-hee Lee. Dieser antwortete nicht. Joshua stieß schließlich auf der DNA-Plattform auf ein Foto von Seong-hee Lee und fand mit Hilfe einer Gesichtserkennungsseite heraus, dass dieser in Jinhae-gu lebt, also dort, wo auch das Waisenhaus seiner Mutter stand. Über einen Bekannten gelang es ihm, ein Treffen zu arrangieren. Die Autofahrt endet 20 Minuten später vor einem großen Haus am Waldrand. Eine Frau mit kurzen Haaren steht im Garten. Es ist Nam-soon Lee, die Ehefrau von Seong-hee Lee. Sie bittet die Gäste zu Tisch. »Du hast ein südliches Gesicht«, sagt sie zu Ilona Wirsch. »Genau wie ich.« Joshua überreicht den Gastgebern Tee und Schokoladenherzen. Er hat gelesen, dass man in Korea nicht mit leeren Händen zu Besuch kommt. Nam-soon Lee bestellt Free Chicken, nachdem sie Joshua gefragt hat, was er am liebsten esse. Seong-hee Lee sagt, er sei tief betroffen von Ilonas Geschichte und hoffe, dass er helfen könne. Ich halte Blutsverwandtschaft für sehr wichtig. Und da ich nur ein Jahr älter bin als Ilona, fühle ich mich mit ihrer Geschichte sehr verbunden. Es klingelt an der Tür. Ein kleiner, runder Mann tritt herein, setzt sich an den Tisch und breitet einen Stapel Dokumente aus. Die drei unterhalten sich auf Koreanisch. Immer wieder fällt das Wort Yokbo, Stammbaum. Auf den Blättern entstehen bunte Linien, Namen, Verbindungen. Joshua beobachtet alles, versteht aber kaum ein Wort. So, sagt Seong-hee Lee irgendwann. Wir haben eine Vermutung, wer deine Familie sein könnte. Es ist eine sehr gute Familie. Dein Vater wäre ein Arzt. Er erklärt, dass der Mann mit den Dokumenten sich mit der Ahnenforschung auskenne, aber weder den Namen des Arztes kenne, noch wisse, ob er noch lebe. Er werde versuchen, dies herauszufinden. Ein Durchbruch? Joshua und seine Mutter schauen sich an. Zum ersten Mal überhaupt scheint die Suche eine Richtung zu bekommen. Vielleicht will eure Familie nicht gefunden werden, sagt Seong-hee Lee. Wer gefunden werden will, sucht selbst. Adoption ist in Korea ein dunkles Kapitel, viele schweigen. Fragt euch, was es für eine Mutter bedeutet, ihr Kind wegzugeben. Bitte kehrt oft nach Korea zurück, sagt Nam-soon Lee. Wir können eure Familie sein. Doch Joshua sucht nicht irgendeine Familie. Er sucht seine Familie. Mittlerweile weiß er, dass ein Treffer allein dafür nicht genügt. Doch von den 1000 Menschen, die er auf der Plattform angeschrieben hat, hat nur eine Handvoll geantwortet.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich heiße Adrienne Fichter und ich bin Tech-Journalistin bei der Republik. Ich arbeite für die Republik, weil man da Digitalisierung schon immer als etwas Politisches und Ethisches verstanden hat und weil es so etwas sonst nirgendwo in der Schweizer Medienlandschaft gibt. Wir sind werbefrei und unabhängig. Wir haben keinen Tracker auf unserer Webseite eingebaut. Und unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen.
Die engste Verwandte. Elisabeth Won gehört zu denen, die nicht geantwortet haben. Dabei ist sie die engste Verwandte, die Joshua auf seiner Suche je gefunden hat. Sie teilt 1% ihrer DNA mit Ilona Wirsch. Doch sie antwortet nicht und war auf der Plattform zuletzt 2019 eingeloggt. Joshua durchforscht das Internet, schreibt Dutzende von Elisabeth Won an. Vergeblich. Auf der Autofahrt zurück ins Hotel schweigt Joshua. Seine Mutter schaut ihn immer wieder an. Sie selbst habe nie das Bedürfnis gehabt, ihre Eltern kennenzulernen, sagt Ilona Wirsch. Als sie schwanger geworden sei, habe sie nicht darüber nachgedacht, dass ihre Adoption Joshuas Leben einst so bestimmen würde. Das werfe ich mir heute vor, dass ich so naiv, vielleicht auch ignorant war. Am nächsten Tag unternehmen Joshua und seine Mutter einen Ausflug zu den Königsgräbern der Joseon-Dynastie. Eingeladen wurden sie von Do Eun Kwak, der vor 1,5 Jahren eines der Flugblätter entdeckt hatte, die Joshua in Jinhae-gu aufgehängt hatte. Neben Bildern seiner Mutter als Baby, als Kleinkind und als erwachsene Frau stand darauf: Ich arbeite als Musiklehrerin. Derzeit lebe ich im Kanton Obwalden in der Schweiz. Ich würde sehr gerne meine biologische Familie finden. Für entscheidende Hinweise gäbe es eine Belohnung von 1 Million Won, etwa 570 Franken. Do Eun Kwak ist mit einer Schweizerin verheiratet und lebte eine Zeit lang in Luzern. Ich dachte mir, dass ich den beiden zumindest ihre Heimat zeigen kann, sagt er. Auch wenn sie ihre Familie nicht finden können. Seither sind sie in Kontakt. Joshua hat ihn als Onkel Dona auf dem Handy abgespeichert. Beim Abendessen will Do Eun Kwak Joshua das koreanische Gericht erklären, das er bestellt hat. Bulgogi. Das wickelst du in die Salatblätter ein und isst es dann so. Joshua? Das weiß ich natürlich. Do Eun Kwak. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mehr über Korea weißt als ich. Joshua. Ich muss doch meine Wurzeln kennen. Ich habe dir noch nicht erzählt, dass ich die ganze Nacht lang auf meinem Handy die koreanischen Nachrichten geschaut habe, als Präsident Yoon Suk-yeol im Dezember 2024 das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Do Eun Kwak. Ich erinnere mich auch an deine Frisur beim letzten Mal. Da hast du dir die Haare so geschnitten wie alle Teenager in Korea. Joshua fühlt sich Korea zugehörig, aber Korea kann ihm nicht sagen, wohin er gehört. Am nächsten Morgen fährt Do Eun Kwak die beiden zur Bushaltestelle in der nächstgelegenen Stadt. Er überreicht Joshua einen Umschlag mit einem Brief und 50.000 Won, umgerechnet rund 30 Franken. Die Tradition wolle es so, dass der Onkel dem Neffen bei der Verabschiedung etwas Geld mit auf den Weg gebe, sagt Do Eun Kwak. Weißt du, Joshua, das ist vielleicht nicht das, was du hören willst. Aber die Familie, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufbauen, ist wichtiger als die Familie, in die wir hineingeboren werden. Im Bus nach Seoul erzählt Joshua von einer seiner Lieblingsserien. Eine Südkoreanerin gerät beim Paragliding in einen Sturm und wird nach Nordkorea geweht. Eigentlich sei es ja ein totaler Unsinn, sagt Joshua und lacht. Aber halt auch sehr koreanisch. Was findet er koreanisch an sich selbst? Ich fühle mich dem Essen verbunden, sagt er, aber auch dem koreanischen Verhalten. Ihm gefalle die Bali-Bali-Kultur, diese südkoreanische Mentalität, Dinge ohne Verzögerung zu erledigen. Dieses Schnell-Schnell, das den Alltag, die Arbeit und selbst den Straßenverkehr prägt. Dort wirke auch seine Mutter besonders koreanisch. Sie ist eine aggressive Autofahrerin. Die Büros der Holt International Children's Services liegen an einer vielbefahrenen Straße im Stadtteil Mapo-gu in Seoul. Joshua und seine Mutter sind direkt vom Busbahnhof hierher gekommen, Rucksäcke auf den Rücken, die Koffer hinter sich herziehend. Bereits vor 1,5 Jahr hat Joshua den Termin vereinbart, um die Akten seiner Mutter einzusehen. Holt vermittelte Ilona Wirsch vor knapp 60 Jahren in die Schweiz. Im Eingangsbereich steht über einem Foto von lachenden Kindern auf Englisch: Alle Kinder sind schön, wenn sie geliebt werden. Eine Mitarbeiterin kommt ihnen entgegen, schüttelt den Kopf und verdeckt mit der Hand ihr Namensschild. Weder die Journalistin noch die Fotografin dürfen beim Treffen dabei sein. Sie wird später verlangen, dass die Fotografin ihre Fotos löscht, die sie von Joshua und seiner Mutter im Eingangsbereich gemacht hat. Die knappe Stunde im Sitzungsbüro ist für Joshua Zeitverschwendung, da er keinen Einblick in weitere Dokumente erhält. Dafür Geschenke: Essstäbchen, eine Flagge von Korea sowie einen Magnet. Joshua ist enttäuscht. Wieder steht jemand zwischen ihm und seiner Geschichte. Das abweisende Verhalten der Holt-Mitarbeiterinnen hat einen Grund. In den letzten Jahren haben in Südkorea geborene Adoptierte die Regierung und Adoptionsagenturen, darunter Holt, wegen illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Adoptionen angeklagt. Am selben Abend erhält Joshua eine Nachricht von Seong-hee Lee, dem Cousin dritten Grades. Joshua solle die Suche doch ruhen lassen, schreibt er ihm. Zugang blockiert. Das kommt für ihn aber nicht in Frage. Ein anderer, der nicht aufgegeben hat, ist Peter Möller. Er wurde 1974 als Baby von Südkorea nach Dänemark adoptiert und ist heute bekannt für seine Anstrengungen, südkoreanische Auslandsadoptionen aufzuarbeiten. Als er feststellte, dass seine eigenen Akten widersprüchliche Angaben enthielten, begann er auch, die Dokumente anderer Betroffener zu untersuchen. Gemeinsam mit anderen Adoptierten gründete er die Danish-Korean Rights Group. Die Organisation schaffte es, dass die südkoreanische Wahrheits- und Versöhnungskommission eine Untersuchung einleitete. Nun geht Möller Seite für Seite Joshuas Dokumente durch. Es gibt Menschen, die ihn nicht besonders mögen. Vielen Koreanerinnen ist er zu laut, zu direkt, zu unkonventionell. So gar nicht koreanisch. Er schnauft laut und erklärt Joshua, diese Dokumente seien alles nur Übersetzungen und gefälschte Ersatzdokumente, nicht die echten koreanischen Adoptionsunterlagen. Diese existierten vermutlich, seien aber bewusst zurückgehalten worden. Das Ministerium für Gesundheit und Soziales, die Adoptionsbehörden und die Agenturen blockierten weiterhin alle Versuche von Adoptierten, Zugang zu ihren Unterlagen zu erhalten. Er habe deswegen bereits 5 Fälle angestoßen, die den Zugang zu Informationen betreffen, sagt Möller. Das muss jetzt aufhören. Deshalb reichen wir weitere Klagen ein, um den Druck auf die Regierung zu verstärken. In 5 Fällen, sagt Möller, habe sein Team Beweise dafür erhalten, dass eine koreanische Agentur Kinder von ihren Müttern geraubt habe. In einigen Fällen sei der Mutter gesagt worden, ihr Kind sei tot geboren worden. Die Vorwürfe untersucht Möllers Organisation gemeinsam mit Ärztinnen. Ilona Wirsch schaut entsetzt. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das Ausmaß des Betrugs ist, sagt sie. Was Joshua auf seiner Suche realisiert hat, jede Information, jedes Dokument, jeder Test hat einen Preis. Seine Suche nach seiner Herkunft ist für manche ein Geschäft. Die DNA seiner Mutter hat er auch bei 325 Kamra eingeschickt, einer US-amerikanischen Organisation, die Familien mit Hilfe von DNA-Tests wieder vereinen will. Joshua hatte die Organisation vor der Reise mehrmals kontaktiert, doch immer nur die Antwort erhalten, er müsse zuerst einen Mitgliederbeitrag von $80 bezahlen. Nachdem er das gemacht hatte, wurde ihm mitgeteilt, man könne ihm nicht helfen. Doch Joshua ließ nicht locker. Da seine Mutter in ihren Akten Cha Il-Suk heißt, hofft er, ein Match mit einer Person namens Cha könnte zumindest beweisen, dass ihr Name stimmt. Im Geschäftsviertel von Seoul erwartet Miki Wu Flippen Joshua und seine Mutter. Sie ist selbst adoptiert und leitet den koreanischen Bereich der Organisation. Am Tisch sitzen 2 Männer in dunklen Anzügen, die dem Cha-Clan angehören. Sie stehen auf, verbeugen sich leicht. Joshua verteilt seine koreanische Visitenkarte. Warum sich alle hier versammelt haben, scheint weder den Anzugträgern noch Joshua und seiner Mutter klar zu sein. Miki Wu Flippen erzählt, wie schwierig es ist, Koreaner zu motivieren, einen DNA-Test zu machen. In der koreanischen Gesellschaft ist die Blutsverwandtschaft sehr stark verankert, sagt sie. Ein DNA-Test kann familiäre Geheimnisse offenlegen, Affären oder außereheliche Kinder. Viele ältere Generationen fürchten daher, dass ein Test nicht nur ein verlorenes Kind identifiziert, sondern auch ihre Familie erschüttert. Schuld und Verantwortung würden dadurch sichtbar gemacht. Joshua aber erwartet viel weniger. Er will nur wissen, ob der Name seiner Mutter überhaupt stimmt. Miki Wu Flippen fragt die beiden Herren, ob auch sie ihre DNA abgeben würden. Einer öffnet den Mund für einen Wangenabstrich. Der andere schüttelt den Kopf und verschränkt die Arme. Zitat: Joshua, bist du manchmal wütend auf deine Mutter, weil sie nie nach ihren leiblichen Eltern gesucht hat? Nein, sie hat ein Trauma und braucht Zeit, sich davon zu erholen. Aber Unterstützung erwarte ich trotzdem, etwa bei Dokumenten, was schon zu Konflikten geführt hat. Es geht darum, dass sie ihren Sohn unterstützt, nicht unbedingt die Suche. Wichtig ist auch, in südkoreanischen Medien präsent zu sein, um Verwandte zu finden. Doch Ilona sagte im Frühling 2024, dass sie das letzte Mal bei einem TV-Dreh mitmacht. Sie wolle lieber andere Länder bereisen, Korea gehe ihr auf den Keks. Ohne ihre Unterstützung geht jedoch nichts. Am Abend treffen sich die beiden mit Luise Lindberg, Generalsekretärin von GOAL. Die Organisation unterstützt Adoptierte, die ihre biologische Familie suchen, nach Korea zurückkehren oder eine koreanische Staatsbürgerschaft erlangen möchten. Nachdem Joshua auch hier $80 Mitgliederbeitrag bezahlt hatte, erfuhr er wenige Wochen vor seiner Reise, dass er bereits alles unternommen habe und man ihm nicht helfen könne. Immerhin kann er nun die Generalsekretärin und eine Angestellte zum Essen treffen. Doch der Abend verläuft enttäuschend. Für Joshua klingt die Botschaft so: Hör auf zu suchen, du hast schon alles versucht. Joshua verhaspelt sich mehrmals, als er am Tag darauf, seinem letzten in Korea, vom Treffen berichtet, an dem Medienschaffende nicht willkommen waren. Er sitzt auf einer Bank im belebten Shoppingviertel von Seoul und hält einen langen Fleischspieß in der Hand. Die Organisation habe ihm nicht helfen wollen. Stattdessen habe Luise Lindberg angeboten, seine Tante zu sein. Wenn du mir 80 Franken gibst, bin ich auch gerne dein Onkel, sagt Joshua. Er steht auf, um sich nochmals etwas zu essen zu holen. Erst als er außer Hörweite ist, sagt seine Mutter: Ich hoffe, dass Joshua irgendwann loslassen kann. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht ändern kann. Tausendfach Tante. Nach Joshuas Abreise willigt Luise Lindberg schließlich doch in ein Interview ein. In ihrem Büro hängen Fotos und Notizen von Adoptierten. Danke, dass ihr mir geholfen habt, meine Schwester zu finden, steht auf einem Zettel. Und auf einem anderen: Ihr habt mir so viel gegeben. Ich habe inneren Frieden gefunden, seit ich mehr über meine Herkunft und meine biologische Familie weiß. Luise Lindberg erzählt, dass sie im Alter von 12 Jahren nach Schweden gekommen sei. Nach dem Tod ihres Mannes vor 4 Jahren habe sie beschlossen, nach Korea zurückzukehren, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Als Mutter von Töchtern in ähnlichem Alter habe sie Joshuas Enttäuschung gut verstanden. Während Korea für ihre eigene Familie stets präsent gewesen sei, habe Joshua diese Verbindung nicht gehabt. Für ihn sei Korea eine fremde Welt, in der er auf viele verschlossene Türen treffe. Deswegen habe sie ihm geraten, die Suche ruhen zu lassen. Stattdessen solle er eigene Erinnerungen in Korea schaffen. Er muss an Orte gehen, Gerichte essen, Menschen kennenlernen und diese Reise zu seiner eigenen Reise machen. Sie biete deswegen allen Suchenden an, dass sie ein Familienersatz sein könne. Ich bin bestimmt schon tausendfache Tante. Ich sage zu allen, die keine befriedigenden Antworten finden: Ich kann deine Tante sein, deine Schwester, sogar deine Mutter. Was auch immer du gerade brauchst. Hauptsache, du fühlst dich nicht allein. Kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz berichtet Joshua von neuen Ideen. Mit einem Wagen langsam durch Jinhae-gu fahren, aus Lautsprechern in Dauerschleife verkünden, er suche Verwandte von Cha Il-suk. Auf Instagram, YouTube und koreanischen sozialen Netzwerken Werbeposts kaufen, um den Fall von Cha Il-suk zu präsentieren. Auf Instagram laufe bereits ein Testversuch mit ganz kleinem Budget. Sponsoren suchen, um eine große Anzahl von Flyern zu drucken und diese in alle Haushalte in Jinhae-gu zu verteilen. Flyer für Schulkinder drucken, Kooperationen mit Schulen eingehen, damit die Kinder diese Flyer den Eltern zu Hause abgeben können. Ein Crowdfunding starten, um die Suche zu finanzieren. Zitat: Joshua, wie sieht deine ideale Beziehung zu Korea aus? Meine Traumvorstellung ist, Blutsverwandte zu finden. Wichtig ist, dass man alles versucht hat. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Ich werde Korea noch viele Male besuchen. Dort sind meine Wurzeln, meine Identität und ich fühle mich dort ein Stück weit zu Hause. Auf Joshuas Suche nach seinen leiblichen Großeltern hatte sich der unsichtbare Faden auch mal verheddert. Manchmal drohte dieser zu reißen, wenn Akten unter Verschluss blieben oder Menschen ihm rieten, die Suche zu beenden. Manchmal wurde er weitergesponnen, weil jemand plötzlich sagte: Ich bin dein Onkel. Für Joshua ist das nicht genug. Diese Ersatzfamilien sind Auffangstationen während der Reise, die danach wieder aus meinem Leben verschwinden. Vielleicht. Und doch sind genau sie es, die den Faden bis heute nicht abreißen lassen. Menschen findet Joshua auf seiner Reise viele, Antworten kaum.